willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Johanna wird uns exklusiv darüber berichten, wie sie es zu ihrer Pro-Card geschafft hat, wie viele Anläufe man mit unternehmen muss, um erfolgreich zu sein und natürlich auch darüber, wie sich ihr Coaching gestaltet. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Johanna Dürr. Es folgt Werbung.
Als essentieller Nährstoff ist Protein verantwortlich für eine Vielzahl an Funktionen in unserem Körper. In erster Linie würde man Protein vielleicht nur mit dem Aufbau und Erhalt von Muskelmasse in Verbindung bringen. In Wahrheit bestehen natürlich auch alle anderen Gewebe des menschlichen Körpers aus Protein. Die Bestandteile von Protein nennt man Aminosäuren. Sie macht man mitunter verantwortlich für ein funktionierendes Hormon- und Immunsystem. Eine ausreichende Versorgung mit Protein aus hochwertigen Quellen ist in der heutigen Zeit weit weniger eine Selbstverständlichkeit, als man dies vermuten würde. In Reduktionsphasen, also wenn man abnehmen möchte, übernimmt Protein nochmals eine wichtige Rolle. Hier schützt es in erster Linie Muskelmasse vor dem Abbau. Ein Vorgang, der bei falsch aufgestellten Diäten gerne mit dem bekannten Jojo-Effekt einhergeht. Wenngleich Protein erwiesenermaßen vor einem Abbau an Muskelmasse in Diätphasen schützt, kann es einen Gewichtsverlust nicht zusätzlich fördern. Human-Based Nutrition HBN Diet Protein ist hier die Ausnahme. Die hochwertige Proteinmatrix aus tierischen und pflanzlichen Quellen unterstützt die tägliche Proteinaufnahme und sorgt für optimalen Muskelerhalt in Diätphasen. Das zugesetzte Glucomannan fördert über seine sättigende Effekte nachweislich eine Gewichtsreduktion. HBN Diet Protein ist einzigartig und das einzige echte Diätprotein.
Werbung Ende. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast, heute mit der reizenden Johanna Dürr, einer sehr, sehr erfolgreichen Athletin, die mittlerweile IFBB-Profi und auch Trainerin ist. Ich hatte es ja im Intro angekündigt, was sie alles macht. Ja, Johanna, schön, dass du dir die Zeit nimmst an einem Donnerstagabend. Hallo erstmal.
Ja, hallo Olaf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bin schon gespannt, was wir heute alles so plaudern werden.
Also zuallererst frage ich dich mal, weil du ja selber Podcasterin bist, wie ist es am anderen Ende zu sitzen und Gast zu sein, wenn man sonst moderiert?
Ja, ich stelle das immer wieder fest, Olaf, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich bin tatsächlich ein bisschen immer so, also ein kleines bisschen positiv aufgeregt, ne, weil man ja auch nicht immer hundertprozentig genau weiß, was so auf einen zukommt. Und ich mag das auch total, dass ich im Vorfeld nicht weiß, was für Themenbereiche wir reden und was ich gefragt werde. Also ich mag das sehr, weil, wie du selber ja kennst, wenn man so als Moderator dann eigentlich immer aktiv ist, ist es auch mal ultra schön, als Gast zu sein und gefragt zu werden und einfach auf der anderen Seite zu sitzen. Mir gefällt es schon sehr.
Ja, ich glaube, es ist auch entspannter, ne? Es ist dann irgendwann ist es entspannter. Und ich habe ja immer so geschaut, wenn ich Einladungen zu Podcasts bekommen habe. Es war so, wie passt das auch zu mir, ne? Und es war für mich auch eine ganz interessante Sache, wie ich bei Marc war, bei Marc Maslow. Und zuletzt war ich jetzt mal bei was ganz anderem, da war ich in einem Leichtathletik-Podcast eingeladen.
Ach cool.
Der Benjamin Brömme, der macht den sehr, sehr guten, sehr erfolgreichen, wer sich für Leichtathletik interessiert, wirklich schönen Podcast Mein Athlet, also vom Main, von dem Fluss in Frankfurt. Und der hat viele interessante Top-Athleten aus Bereich Track and Field da und vor allen Dingen macht er auch sehr viele Themen im Bereich Sportpsychologie und Biomechanik. Also kann ich auch mal nur empfehlen und ich war da zu Gast zum Thema Mindset. War ganz spannend, gebe ich dir völlig recht. Es ist eine ganz andere Linie und wenn man gewohnt ist, sonst zu fragen, dann zu antworten, macht es doppelt spannend. Ja, gebe ich dir recht.
Voll. Ja. Aber es ist echt schön, wie du sagst, so ein bisschen entspannt einfach mal so genau gefragt zu werden und zu antworten und so. Das ist schon cool, ja.
So, jetzt sage ich aber mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger Than You Podcast mal noch was sie wissen müssen. Du warst auf meiner Wishlist eine der Top-Kandidatinnen, die ich hier bei mir haben wollte. Das war, der Zufall hat uns da ein bisschen auf die Strümpfe geholfen, dass das dann so schnell geklappt hat letztendlich. Klar ist es einfach, sich jetzt auch in Zeiten von Instagram anzuschreiben. Aber wir hatten eine sehr, sehr schöne, für mich sehr nachhaltige, auch nachwirkende und angenehme Begegnung. Das war auf der internationalen Newcomer der GNBF. Da haben wir uns in Walsrode getroffen. Da warst du mit deiner Athletin Ulrike dort die Figurklasse gewonnen hat und vorher bei mir in Thüringen in einem Coaching war. Und so haben wir ja da zusammengefunden. Und das war ja diese Geschichte mit, dass ich gesagt habe, du sprich unbedingt, wenn du sie siehst, mit deiner Trainerin, dein Bikini ist zu groß. Ja, die ja damals schon so wirklich in einer Top-Verfassung war, die hattest du ja da schon in so eine Top-Verfassung Wochen vorher gebracht. Und da war eigentlich gar kein Eis, was auftauen musste zwischen uns, ne?
Nee, gar nicht. Also ich fand es auch richtig schön. Das war dann ja einfach total locker vor Ort, ne? Und ich war, für mich war es ja der erste Wettkampf von einer GNBF. Und das war echt richtig schön zu erleben, so eine tolle Atmosphäre. Und dann haben wir da uns ja auch mal persönlich gleich getroffen, unterhalten. Und dann war das, fand ich auch total warm von Beginn an, ne?
Ja, also sie stand ja, war ja auch für einen Podcast unterwegs und sie stand ja dann mit ihrer Medaille die ganze Atmosphäre wirklich genießend noch hinterm Auditorium und hat nochmal auf die Bühne geschaut. Also voll in den Schuhen mit dem Bikini, hatte die Maske auf, weil da war noch Maskenpflicht. Und da sagt sie zu mir, du erkennst mich jetzt gar nicht. Ja, natürlich erkenne ich dich. Ja, ich sag, ich habe es doch vorher gesagt. Ja, das weiß ich noch. Ich habe zu ihr gesagt, ich habe vorher gesagt, dass du das gewinnst. Ja, klar, erkenne ich dich. Und sie hat sich dann auch so gefreut. Sei ja genauso wie jetzt am letzten Wochenende bei der internationalen deutschen Meisterschaft einfach wunderschön aus und so eine schöne Form. Und so zwei so klare Siege auch. Zwei so klare Siege. Das war natürlich von der Athletinnenleistung, aber auch eine Meisterleistung der Trainerin Johanna. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen, vielen Dank, Olaf. Ja, es ist richtig schön. Also gerade wie du sagtest, die Kampfrichter waren sich da sehr einig. Konnte man dann im Nachgang auch anschauen, ne? Und also macht mich selber natürlich sehr, sehr happy und bin sehr stolz auf die Uli, wie sie da abgeschnitten hat jetzt und wie sie das rockt und da oben strahlt. Und ja, bin ganz gespannt, wie das auch weitergeht mit ihr.
Ja, du sagtest mir, sie wird jetzt DBFV starten. Ich bin der Auffassung, dass sie auch da nicht chancenlos ist. Ja,
Ja.
gerade bei einer Meisterschaft in Berlin. Schauen wir mal. Also wenn es jetzt so eine Regionalmeisterschaft ist und sie kriegt ja weiter noch Bühnenzeit, das ist einfach das Wichtigste. Ja.
Absolut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, jetzt einfach mal zu sehen, ne, wie sie dann neben den Figurmädels bei einem anderen Verband aussieht. Und dann gucken wir weiter. Also ich denke, dass das jetzt gerade erst so der Beginn von einer Reise ist für die Uli im Bodybuilding. Ja.
Ja. Bevor wir mal näher in dieses Thema Wettkämpfe unter zwei unterschiedlichen Aspekten betrachtet eingehen, einmal als Athletin, einmal als Trainerin, vielleicht mal noch ein Wort zu deinem sehr, sehr guten, sehr erfolgreichen Podcast. Erzähl du ein bisschen darüber, dass du ihn auch mal hier vorstellst und ich gebe dann ja sowieso auch noch meine Empfehlung ab.
Voll lieb, also vielen Dank für die Möglichkeit. Olaf, ja, das ist schön, mein Podcast, der heißt Beauties and Beasts, den gibt es seit mittlerweile gut 1,5 Jahren und jetzt sind es fast gut 100 Folgen, genau, begonnen im Endeffekt mit der Intention, dass ich mir dachte, Mensch, hinter diesen ganzen tollen Persönlichkeiten in unserem schönen Sport steckt so viel mehr hinter diesen Athleten, will ich sagen, wie nur dieser Athlet an sich, wie der aussieht in Instagram und vielleicht in seinen YouTube-Videos. Und ich wollte so ein bisschen ein Format wählen, natürlich einmal für mich selber auch, um ein bisschen meine Gedanken und das, was bei mir los ist und meine Reise natürlich auch anders zu teilen, wie nur in bildlicher oder Videoform. Und auf der anderen Seite natürlich gerne auch anderen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit bieten, da einfach so ein bisschen mehr hinter die Kulissen in die Köpfe reingucken zu lassen. Und da finde ich Podcast einfach ein wunderbares Format. Es ist sowieso, naja, wenn man es gerade nur auf den Ohren hat, dieses Auditive, finde ich, das geht schon sehr schnell, sehr nah an einen ran irgendwie. So nehme ich das selber wahr. Ich höre selber liebend gerne Podcasts und finde es einfach ein ganz, ganz tolles Format. Und ja, dann ist so diese Intention gestanden, da einfach Mehrwert zu bieten in jeder Hinsicht. Ich dachte mir, gut, immer so abwechselnd eine interne Folge, wo ich mir selber irgendein Thema überlege oder was von meiner Bodybuilding-Reise erzähle, wie gerade der aktuelle Stand ist, was die nächsten Ziele sind und so weiter. Und dann abwechselnd auch einen Gast oder einen weiblichen Gast einzuladen. Das Ganze ist dann auch gewachsen. Irgendwann habe ich dann auch die Männer reingeholt zu mir. Also so ein bisschen nach dem Motto, eigentlich war Beauties and Beasts schon auf die Mädels so abgestimmt, weil ich mir dachte, hinter jeder Athletin steckt ja irgendwie ein Beauty als auch ein Beast. Und irgendwann kam dann so das mit den Herren dazu, dass ich auch Athleten reingeholt habe. Und so ist jetzt das Ganze wirklich gewachsen. Und ja, ich interviewe unterschiedliche Leute aus unserer Szene und es macht einfach ultra viel Freude, mir selber natürlich dieses Podcasten und gleichzeitig einfach diesen Mehrwert zu bieten. Und ja, das gibt mir selber ganz, ganz viel zurück. Also sehr, sehr gern dürfen die Leute auch mal reinhören, falls sie das noch nicht gemacht haben.
Nicht nur reinhören, sondern auch richtig durchhören, wie wir immer sagen. Ne? Wir,
Stimmt.
bei uns ist das Durchhören entscheidend. Also ich mag deinen Podcast sehr. Es ist wie mit jedem anderen Podcast auch, das steht und fällt mit dem Thema oder mit dem Gast, ja, wie spannend man es findet. Das ist ja sowieso immer so. Das weiß ich auch bei meinem Podcast, dass ich da nicht immer jeden gleichermaßen mit jeder Episode abhole. Dein Podcast unterscheidet sich insofern von den anderen, dass er schon sehr aus dem Real Life auch kommt, ja. Und du dich dort eben mit Themen auch rund um unseren Sport auseinandersetzt, die jetzt nicht unbedingt so Mainstream sind. Das mag ich gern und ich höre das auch gern. Die Gäste sind auch handverlesen immer und das ist sehr schön zu hören. Und ja, jetzt hast du selber auch noch gesagt, du hörst auch noch andere Podcasts. Das ist immer schön, wenn ich wirklich mal jemanden mit einem eigenen da habe. Da frage ich auch immer, was hörst du sonst noch? Welche Podcasts hörst du sonst noch?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Worte, Olaf. Das freut mich richtig. Ich höre ultra, also wirklich ganz, ganz breit durch die Bahn Podcasts. Immer so ein bisschen, was gerade für mich auch interessant ist, was gerade so ein bisschen Szene ist, ne? Aber auch in was für Situationen ich mich gerade befinde. Also zum Beispiel tatsächlich manchmal sogar morgens beim Joggen mache ich mir schon was auf die Ohren. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Manchmal sogar wirklich was Richtung Mindset, Motivation von Christian Bischoff, Dirk Kräuter. Dann aber auch mal den Tobias Beck zum Beispiel, sind alles solche Speaker zum Beispiel, auch viel zum Thema persönliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Madame Moneypenny zum Beispiel höre ich auch manchmal ganz gerne.
Die
Also
habe ich auch
einfach auch
schon mal
so,
gehört, ja.
ja,
Ja,
voll, die hat auch
ja.
manchmal spannende Gäste da, also auch
Ja.
tatsächlich manchmal irgendwelche Leistungssportler oder so. Genau,
Ja,
dann
die ist
aber
auch witzig. Die nimmt es nicht so ernst. Ja,
voll,
ja,
voll.
ja.
Also man nimmt da halt echt bei den Podcasts immer so viele unterschiedliche Sachen draus mit.
Ja.
Und genau, genauso natürlich auch gerade in unserer Sportszene super, super gerne den von dir, muss ich sagen. Ich meine, ich muss sagen, es gibt Olaf ja gar nicht so viel, finde ich, die sehr in unserer Bubble den Podcast wirklich kontinuierlich betreiben. Ich habe da lange den von der Madeleine Uhl gehört, den Women's Bodybuilding Podcast. Sie macht den aktuell, glaube ich, nicht mehr so.
Nee,
Also
den hat sie eingestellt, leider, ja.
genau.
Ja.
Ja, und dann immer mal zum Beispiel vom Tim Budesheim mal den Podcast, dann Garnikus zum Beispiel höre ich mir sehr viel auch an, haben auch immer sehr spannende Gäste und Themen. Ja, oder auch mal wirklich so ein Online-Marketing-Rockstars-Podcast von OMR zum Beispiel, auch mit super interessanten Unternehmern und also von bis, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist wirklich bei mir sehr, fahre ich gerade Auto und was ist gerade so bei mir Szene und Thema und wenn ich wirklich mal wirklich was habe auch, wo ich denke, oh, das ist was, wo ich selber mich gerade weiterbilden dürfte, müsste, dann bin ich eine, die sucht dann echt sehr schnell einen Podcast dazu, weil ich für mich als Mensch einfach meinen Wahrnehmungskanal, also jeder hat ja verschiedene, also Wahrnehmungskanäle als Mensch, ne? Und wir haben ja eigentlich immer ein buntes Gemisch da draus. Und ich bin halt eine, die sehr gut und sehr schnell durch das Auditive lernt und aufnimmt. Und mir sehr viel dadurch merken kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, ist auch super, mache ich auch sehr gerne. Ich nehme aber tatsächlich mehr mit, wenn ich einfach nur wie ein Hörbuch höre oder halt einen Podcast, ne? Und da ist manchmal dann auch echt so irgendwie situativ, gibt es ein Thema, wo ich denke, oder Mensch, statt dass ich dann wirklich google, dann gebe ich ein bei Spotify zu dem Thema und dann kommt irgendein Podcast zu, mit irgendeinem Experten und dann ist das auf meinen Ohren, ne? Also so gehe ich das an, ja.
Ja, also es ist auf alle Fälle ja eine wichtige Informationsquelle, sowieso. Das Medium hat sich ja etabliert. Geht da ein bisschen weg von dem normalen Social Media. Du merkst das ja auch selber, wenn man hier über Followerzahlen oder Abonnenten spricht, ist das mit anderen Bereichen überhaupt nicht fassbar oder vergleichbar. Und so stellt sich das eben dann auch nach den Interessen auf. Also ich habe so ein paar Podcasts, die ich immer höre, tatsächlich. Sehr regelmäßig, wie gesagt, höre ich bei dir rein und auch durch. Und dann den vom Tim, wobei da gucke ich, Tim Budesheim, da gucke ich, wer Gast ist. Na,
Ja.
deine höre ich immer, wenn sie kommen. Höre ich rein und dann meistens höre ich sie auch bis zu Ende. Also natürlich nicht in einem Ritt, das schaffe ich auch nicht immer.
Ja.
Ich höre dann, weil er für mich eigentlich der Podcast-Guru ist und irgendwo auch ein Vorbild in der Art und Weise, wie er das macht und wie er auch tatsächlich zu seinen Gästen kommt, obwohl er der absolute Marathonmann ist, hier Joe Rogan,
Oh
ja,
ja. Ja.
der Podcaster Nummer 1 aus den USA. Das ist aber gar nicht so verkehrt, das auch mal so in Englisch nochmal seine Sinne zu schärfen. Wir erweitern ja sowieso selber als Hosts, ja, und auch mit dem Hören ja unseren Horizont. Wir schärfen ja unser Profil dabei. Das darf man nicht vergessen. Ob als Coach oder menschlich, was du ja auch gesagt hast, oder eben auch hier, je nachdem in dem Bereich, wo ich einen Bedarf habe, ne? Und wenn ich sehr gut unterhalten werden will, dann nehme ich eben solche Sachen dann mal so raus aus meinen Lieblingssportarten, wie Leichtathletik. Ja, mag man gar nicht glauben, dass ich das mag. Oder dann, das ist ein völlig irrer Podcast, da muss man halt aber auch auf das Thema Kampfsport und Boxen stehen. Das ist der von Mike Tyson. Der macht auch einen Podcast. Muss halt schon auch die Stimme mögen und der lispelt ja dann so hart in das Mikro rein, weil trotz des ganzen Geldes hat er sich ja nie die Zähne vorne machen lassen. Und es ist manchmal ein bisschen anstrengend, dem zuzuhören, aber er ist halt auch wirklich gut, ja, weil er total total authentisch ist und das gefällt mir ja schon gut. Wenn ich was aus dem Bereich Physio in Kombi mit dem Training haben will, einer unserer Kollegen, kann ich auch hier empfehlen. Also wir sind ja da, was das angeht, so Empfehlungen sind wir auch offen und das ist der Wolfgang Unselt. Ja,
Ah ja.
auch ein ganz erfolgreicher Coach mit seiner YPSI-Methode, kommt er aus dem Powerlifting-Bereich. Und der hat aber auch wirklich sehr, 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 sehr gute Gäste. Aktuell macht er nur noch den, was heißt nur noch, hat keine anderen Gäste als den Thomas Albrecht. Und da reden sie eben über Training in Verbindung mit Physiotherapie. Ein sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr interessanter Aspekt, auch wenn man im Bereich Trainer seine Kernkompetenzen erweitern will. Ich finde den Ausflug hier jetzt untereinander mal so ganz interessant, das mal zu hören. Ja, ich meine, wir lernen ja da auch eine ganze Menge draus, gell?
Du voll. Vor allem, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, genau, den Wolfgang kenne ich tatsächlich auch. Und dann, was mir jetzt gerade noch kam, ist der von dem Fuad Abiad, der Real Bodybuilding Podcast. Wenn man jetzt wirklich mal so richtiges Bodybuilding, also das finde ich schon auch manchmal richtig lustig. Die sind ja auch da manchmal zu dritt, zu viert. Roman Fritz ist da manchmal mit dabei. Wenn man dann einfach so ein bisschen eine lustige Bodybuilding-Runde haben will, ist der schon auch echt angenehm, muss ich sagen. Ja.
Ja,
Ja.
du merkst eben halt auch gleich, was das für Leute eben sind auch, ne? Also sind das eben auch echte Freaks, so wie wir. Das merkst du schon auch am Podcast-Betreiber selber. Ja,
Stimmt.
das spürst du
Stimmt.
schon, ja. Ja. Ja,
Ja,
da
ja.
nehme ich mal den Schwenk von unserer zweiten Leidenschaft, Medium Podcast, mal rüber zu dir als Athletin, erfolgreicher Athletin. Du hast dir die IFBB Pro Card geschnappt und bist auch bereits insgesamt viermal als Profi angetreten. Hast du zwei Top-10-Platzierungen geholt. Und es ist natürlich insofern eine ganz, ganz interessante Sache, dass du einen klaren Unterschied mit solchen vier immerhin Profi-Starts ausmachen kannst, zu den Amateuren. Wie groß ist der tatsächlich?
Ja, also das war auf jeden Fall schön, dass du jetzt gerade schon genau berichtet hast, so wie das bei mir letztes Jahr war. Es war jetzt 2021 mit meiner ersten Profisaison. Und ja, da durfte ich jetzt reinschnuppern, sage ich mal, und ankommen in der Profiliga. Zumal es dann von 2019 bis 2021, ja fast 2 Jahre waren, nachdem ich nicht mehr auf der Bühne stand, nachdem ich die Pro-Karte geholt hatte. Und das war für mich dann natürlich unglaublich aufregend. Und ja, ich muss sagen, also diese Profiszene und die Profimädels, also erstmal habe ich mich da ultra herzlich aufgenommen gefühlt. So habe ich es wahrgenommen, auch im Backstage. Die Mädels sind einfach alle ja super herzlich und offen gewesen. Und es hat echt viel Freude bereitet. Natürlich klar, vom Niveau muss man einfach sagen, bei den Profimädels, du hattest das halt gar nicht mehr, dass irgendwie mal eine auf der Bühne war, wo jetzt die Form nicht so 100% on point gestimmt hat, ne? Sondern der war einfach durch die Bank weg, alle top in Form und ja, tolle Präsentationen und einfach perfekt, sag ich mal. Und ich habe mir manchmal gedacht, Wahnsinn, ich möchte kein Kampfrichter gerade sein. wenn da einfach 10, 15 solche unglaublich starken Athletinnen stehen. Und alle aber auch irgendwie für sich sehr, sehr einzigartig sind. Also ich finde, da war ja aber genauso beim Amateur, bei den Amateuren, ne, dass die alle einfach unterschiedlich für sich irgendwie stark ausgesehen haben. Und ja, bin da letztes Jahr quasi jetzt so angekommen und es war für mich also wahnsinnig aufregend. Und ich will sagen, ja, der Unterschied an sich, ich finde mittlerweile die Amateure, also wenn du jetzt mal guckst bei der NPCA, auch beim DBV, auch beim GNBF, also ich finde es sowieso in den letzten 3 Jahren, dass es deutlich stärkere Athletinnen auch auf der Bühne sind, sowie auch Athleten. Also irgendwo kommt es wieder mehr, auch in unserer Nische, finde ich. Und wenn ich jetzt dieses Jahr alleine die Wettkämpfe, die ich gesehen habe, im Amateurbereich angucke, dann fand ich da so viele starke Amateurathletinnen und denke mir da manchmal, ja gut, der Unterschied zu groß ist er dann gar nicht mehr, ne? Zu den Profis. Ja.
Ja, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich sehe das wie du. Das Niveau ist gestiegen. Ist ja auch bei unserem Verband, bei der GmbF, ist es auch so. Ja, nicht durchgängig, aber schon so zu 90%. Ja, und was ich da eben in dem Rahmen feststelle, dass dieses fast eine Jahr Wettkampfpause, was wir irgendwie irgendwo alle hatten, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen doch sehr, sehr gut getan hat, zu reifen als Athletin, ja, muskulär auch. Und natürlich war der pandemiebedingte Ausfall kein Spaß für irgendjemanden von uns als Wettkampfathlet, aber es hat insofern auch was Gutes gehabt, weil man das dann gesehen hat, was mit ein bisschen mehr Ruhe und auch eben dann auch gepaart mit Einfallsreichtum, weil man ja nicht ins Studio offiziell durfte, dann machbar ist. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Aber ich sage mal, wer da seine Leidenschaft lebt, der wird da immer einen Weg auch letztendlich finden. Wenn du sagst, hohe Leistungsdichte auch bei den Profis, alle wirklich on point, on top, da unterscheiden sie sich ja nur noch durch Kleinigkeiten. Das ist ja dann auch klar. Wie siehst du denn, professionalisiert sich vom Übergang vom Amateur in den Profibereich auch die Jury in dem Moment? Professionalisiert sie sich, profiliert sie sich? Wird sie dann besser noch? Wie würdest du es einschätzen von außen?
Finde ich eine sehr gute Frage und gleichzeitig sehr schwierig tatsächlich, jetzt selber das einzuschätzen und auch zu bewerten. Ja, ich meine, an sich, ich habe den Eindruck immer, dass bei den Profi-Wettkämpfen ich meine, gut, es wird wahrscheinlich genauso wie bei den Amateuren sein, ein Hauptkampfrichter, der wirklich entscheidet, ne? Und das war aber auch bei den Wettkämpfen etwas unterschiedlich, wie viele insgesamt da waren an Kampfrichtern, ne? Von der Jury jetzt. Und also was ich schon wahrnehme, ist, dass gefühlt, auf jeden Fall so mein Gefühl, dass nicht mehr die Politik so viel eine Rolle spielt, sondern egal, wo du jetzt herkommst, aus welchem Land und in welchem Land der Wettkampf stattfindet, also irgendwo wird es mit Sicherheit noch ein bisschen mitspielen, aber es ist nicht mehr so arg zu bemerken. Verstehst du, was ich meine? Also wo du jetzt gerade herkommst, wie lange du schon da bist. Also ich denke mir, alleine das Beispiel jetzt von meiner Kollegin, von der Christina Brunauer, hat mir so gezeigt, okay, es ist eh alles möglich, ne? Egal wie lange du jetzt schon da bist, wie lange du Profi bist, wie oft du gesehen worden bist in der Profiszene. Ja, so habe ich das wahrgenommen, ja.
Ja, also ich denke mal, für die Jury selber geht es ja dann, sie kann es ja Jahr für Jahr auch sehen, wenn jemand immer wieder natürlich antritt, egal was er für eine Platzierung hat, ob er weit vorne landet oder eben noch nicht in den Top-Platzierungen, die wollen sehen, dass man sich verbessert. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, dass es darum gehen sollte.
Stimmt, stimmt.
Ja, Christina ist ein gutes Beispiel, ja, auch gesponserte Athletin vom Stronger Than You Podcast und ist ja ein gutes Beispiel wirklich auch dafür, wie es halt laufen kann. Ja, gewinnst deinen ersten Profi-Wettkampf und fährst dann zum Mr. Olympia, was in dem Fall Las Vegas oder was Orlando, ich weiß es gar nicht, war Orlando, glaube ich, ne?
Genau, genau.
War in Florida. Und das sind so Sachen, also, da glaube ich immer fast so erdrutschartig geht es bei den Amateuren nicht. Da geht schon mal, dass du da mal gewinnst, aber dann gleich noch so ein Riesending, dann landest, da spielt viel die Politik schon mit rein, obwohl, so wie du es eben auch gesagt hast, obwohl das auch nicht so richtig greifbar irgendwo ist. Ne? Du kannst es eigentlich nicht richtig greifen, du kannst es nicht richtig festmachen und kannst sagen, das ist nur so ein Gefühl. Ich sehe, das ist aber bei allen Verbänden immer gleich.
Ja.
Ich hab auch so ein bisschen den Eindruck, dass es auch eine ganze Reihe hervorragender Athletinnen und Athleten gibt, die einfach bei der Jury die wirklich gut sind, muss ich nochmal dazu sagen, aber die einfach bei der Jury einen schweren Stand haben, weil der Jury speziell in dem Jahr der Look nicht gefällt. So etwas. Es geht ja für Männer
Absolut.
wie für
Also
Frauen,
da bin
ja.
ich. Ja, da bin ich voll bei dir. Es ist, also was ich auch immer mit meinem Coach selber habe, das Thema, dass es in der Bikini-Klasse wirklich auch so, ja, ein Roulette-Spielen ist und halt wirklich alles passieren kann und du einfach nie genau weißt, wie du sagst, was für einen Look wollen die jetzt dieses Jahr sehen. Gefühlt war es dann letztes Jahr eine Zeit lang wirklich so, dass sie eher, ich sag jetzt mal so ein bisschen Latina-Mädels vorne platziert haben, also kaum irgendwie eine Blonde. Das war jetzt einfach mal rein jetzt auf eine Haarfarbe, um jetzt mal, ne, zuzugehen. Und dann war es aber wirklich, gab es wieder Wettkämpfe, wo es komplett anders war, du. Und dann hattest du auch viele Wettkämpfe, Olaf. Da waren 5 Mädels in der Top 5 im Finale. Da war jede für sich komplett anders vom Typen her. Und da habe ich mir mal gedacht, okay, es ist wirklich verdammt schwierig, sich nach irgendwas auszurichten, ne? Also als Athletin dann auch selber. Und das finde ich in der Profiliga, ich will nicht sagen, noch schwieriger wie bei den Amateuren, also mindestens genauso schwierig. Also auch da wieder, es ist für mich ganz arg schwierig, eine Linie zu erkennen in der Bikini-Klasse. Und ich glaube, es ist generell, egal welchen Verband man anguckt, ob Amateure oder Profiliga, diese Linie ist so schwer zu erkennen, weil man denkt sich ja oft, sie orientieren sich dann in der Profiliga schon an der Olympia. Also an der letzten Miss Olympia. Und das ist ja dann so das Einzige, wo man als Athletin auch in der Profiliga sagt, Mensch, dann orientiere ich mich auch da dran, ne? Und ja, also ich finde es ultra schwierig, muss ich wirklich, wirklich sagen. Es ist auch letztes Jahr bei 4 Wettkämpfen, da sind Sachen passiert, da war ich mit manchen, die waren da einmal nicht in der Top 10 und beim nächsten Mal in der Top 5. Also ja. Sowas habe ich aber auch, kenne ich auch von den Amateurwettkämpfen, ne? Was ich immer hilfreich finde als Athletin, sich wirklich direkt im Nachgang auch ein Feedback einholen von bestenfalls dem Hauptkampfrichter. Dann erinnert er sich auch noch gut an einen, ne? Und gibt einem vielleicht auch ein konkretes, gutes Feedback, dass man weiß, okay, lag es jetzt irgendwie auch an der Konditionierung oder darf man an der Präsentation noch weiterarbeiten? Also, da habe ich schon oft ein paar hilfreiche Tipps bekommen, die ich dann so mitnehmen konnte für die nächsten Wettkämpfe, ne? Ja.
Das ist das, was ich auch immer sage. Geht direkt hin oder lasst den Coach einholen, aber immer gleich machen. Immer gleich machen. Sofort Jury-Feedback. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dann weiß man, wo man steht. Dann ist es bei den Leuten auch noch frisch. Wenn die erstmal eine Nacht Zeit hatten, darüber zu schlafen, ist das total gespiegelt bei jedem. Weil je öfter versucht, sich ein Mensch an irgendetwas zu erinnern, umso unexakter fallen die Erinnerungen einfach aus. Ja, das weiß man aus der Kriminalistik. Und wie sich Zeugenaussagen eben verändern. Und da ist das auch nichts anderes, als wenn du in so einem visuellen Sport bist, in dem wir da sind. Also ich denke eben alles in allem, ich bin immer mal so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort gerecht. Ich sag mal fair, ja. Alles in allem geht's am Ende fair zu. Das ist so mein Eindruck. Aber speziell in der Bikini-Klasse und in der Men's Physik. Es ist eine Lotterie. Die genauso. Und warte ab, Johanna, du hast garantiert auch noch mal ins Physikathleten mal betreuen und dann telefonieren wir beide noch mal daneben Podcast auf. Ist dasselbe. Ja. Ist dasselbe. Ich steh immer da und denke mir, hat sich letztes Jahr dann gefragt, ja, wir wollten dieses Jahr eigentlich eher so den Sunnyboy-Typen sehen. Ja, ich kann nichts dafür, dass er keine Haare mehr hat. Ich sag, was soll er machen? Sich eine Perücke aufsetzen? Ich meine, er ist Zweiter geworden, ja. Und das sind dann so Dinge, wo ich dann immer so ein bisschen so nicke und denke mir, ja, okay, damit abfinden, weil es ist letztendlich nichts anderes als ein Schönheitscontest. Und diese Lotterie, Klassen, das muss man auch mal sagen, gerade wie Bikini, wo so viele wunderschöne, tolle Frauen da oben sind, wo der Laie ja kaum einen Unterschied auch feststellen kann, ja, weil sie alle auf dem Punkt von ihrer Konditionierung sind, weil sie top gestylt sind an dem Tag, weil sie schöne Bikinis haben, weil sie sich toll bewegen können. Also da sehe ich dann, dass das wirklich ist, auch schwierig für die Kampfrichter, aber da ist keine Linie so erkennbar. Einer der Gründe im Übrigen, nicht nur wegen Podcast und weil unser eigener Wettkampf verkündet wurde, warum ich zur Newcomer gefahren bin, war, um zu sehen, wie dieses Jahr in der Bikini platziert wird. Ja.
Ja,
Wollte
voll. Also.
ich wissen, ja. Und wir haben immerhin eine Bikini-Siegerin aus der Mannschaft von Stronger Than You gehabt, jetzt vergangenes Wochenende. Also
Ja, mega.
es ist auch immer noch so ein Appell und auch ein Ermutigen an die Coaches. Erkundigt euch auch rechtzeitig. Das macht vieles einfacher und nicht am Wettkampftag sagen, oh, ich wusste nicht, was die sehen wollten. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, der die Athletin viele Platzierungen kosten kann. Ja. Ja.
Voll. Also, und was du aber auch gerade gesagt hast, so generell in der Bikini als auch der Men's Physik, da habe ich jetzt auch schon oft mitbekommen, dass eben das so ein Roulette ist, ne? Und das muss man halt auch als Athlet, als Athletin für sich selber immer wieder sich bewusst machen, dass man halt für sich dann das beste Paket bringt und dann vor Ort, ne, hat man das nur bedingt in der Hand, sage ich mal. Klar, seine Präsentation und wie die Form an dem Tag ist, aber der Rest, sage ich mal, da kann echt alles passieren, ne? Ja.
Ja. Du selber hast nun deine Pro-Card bei der William Bonnack Classic gewonnen. Und
Genau.
ja, und da ist natürlich, war ja auch ein absolutes sportliches Karriere-Highlight von dir. Was war das für ein Tag? War sensationell, oder?
Ja, total. Also ich erinnere mich so arg noch an diesen Tag, weil der echt eben, wie du sagst, ganz besonders war. Einschneidend als Erlebnis natürlich in meinem bisherigen Leben. Es war auch so, dass ich damals 2019 schon vier Wettkämpfe zuvor gemacht hatte und auch dann nach der Dennis James, die davor war, keinen mehr machen wollte, weil ich muss sagen, damals schon ein bisschen wie auf dem Zahnfleisch gegangen war und wirklich auch ein bisschen erkältet war und ich war nicht so fit vom Gesundheitslevel. Und dann war aber klar, da ist noch einer in Amsterdam. Und ich habe dann ein Feedback bekommen bei der Dennis James zuvor von sehr vielen Kampfrichtern und ja auch bekannten Coaches in der Szene, die gemeint haben, boah, du bringst dieses Paket, was wirklich eine Profi-Athletin mitbringt und mach weiter, du holst dir bestimmt bald die Pro-Card so. Und das hat mich dann irgendwie natürlich noch angetrieben, obwohl ich wirklich, muss ich ganz klar hier sagen, nicht für mich dieses Ziel Pro-Card primär anvisiert hatte. Für mich war das wirklich erst 2019 dann von Wettkampf zu Wettkampf zu sehen, dass ich schon ein Niveau habe, wo ich auf jeden Fall ja gute Chancen habe, weiterzukommen. Aber ich sage jetzt mal weiterzukommen, ohne dass ich damals mir selber hätte sagen wollen, dass ich sage, ich hab Profiniveau. Das war wirklich in meinem Kopf noch nicht so drin und es war dann eben der Wettkampf vor der William Bonner Classic, dass ich von außen so ein bisschen dieses Feedback bekommen habe, hey Mädel, du hast echtes Zeug dazu. Und da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, dass ich vielleicht das Zeug dazu habe, eine Profiathletin zu sein. Und ja, dann habe ich mir natürlich gedacht, oh Mann, vielleicht jetzt einfach noch durchziehen. Es wäre doch irgendwie schade, wenn du es jetzt nicht noch 2 oder 3 Wochen waren, es glaube ich, durchhältst. Und man bereut ja oft, sagt man ja auch gerne so, bereut ja eigentlich nur das, was man nicht getan hat. Und dann habe ich da durchgezogen und habe mich kurz vorher noch angemeldet, weil ich eben gesundheitlich nicht so gut beieinander war. Habe ich mich dann irgendwie 4 Tage, 5 Tage vorher noch angemeldet, bin dahin gefahren und ja, das war ein gigantischer Tag, ein Wahnsinnserlebnis. Es war auch wirklich viel los in der Bikini-Klasse. Bikini A war das damals und da, wo ich schon den Klassensieg gewonnen habe, war für mich, das war unglaublich. Also unglaublich. Und dann hat es nochmal lang gedauert bis zum Finale und ich habe dann diesen Gesamtsieg geholt und da gibt es so Videos und ich schüttel da volle den Kopf, ne, weil ich das wirklich nicht geglaubt habe, was da passiert ist und es für mich überhaupt nicht zu fassen war. Und ich habe wirklich, Olaf, ich habe Wochen, nahezu Monate gebraucht, bis ich das selber so geschnallt habe, ne? Weil ja, vielleicht kann man das nicht glauben, wenn man das so hört, aber ich sag mal, mein Kopf, mein Geist, meine Seele ist da irgendwie erstmal nicht mit klargekommen, so was da passiert war. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, keine Frage. Aber für mich war das dann gar nicht so schlecht, dass ich 2020 dann so ein Jahr Pause hatte, sozusagen, ne? Und erstmal irgendwie damit umgehen konnte und dann weitergemacht habe, an mir gearbeitet habe und dann 2021 mein Debüt gegeben habe, ja. Und das war also, um das noch so, dieses Erlebnis abzuschließen, das war für mich wieder mal ein Erlebnis, wo der Sport mir gezeigt hat, dass ja alles möglich ist, weil ich das selber nicht geglaubt hätte. Ja.
Ja, das ist es tatsächlich. Also, man muss auch mal sagen, es sind ja, gibt ja ganz andere Beispiele, wie viele Anläufe andere nehmen mussten. Da hast du ja noch relativ wenig Anläufe nehmen müssen auf die Pro-Card, ja. Und es hat dann gleich gesessen. Das spricht ja auch einfach für deine Qualität als Athletin. Aber zieht sich eben auch so wie ein roter Faden durch bei den weiblichen Gästen, die ich da habe. Das ist ja am vergleichbarsten, ja. Das kann man nicht mit einem Mann vergleichen. Es ist eben halt auch so, dass sie dann irgendwo diesen einen Input dann haben, ob selber oder von außen, spielt ja keine Rolle. Und dann sitzt der Punkt auf einmal. Ja, ich kenne es nicht nur jetzt von dir, es war auch interessant, dass ich das so deck. Hat die Christina auch im Podcast hier bei mir erzählt und die Lisa auch. Nee, die haben dann auch gesagt, die wussten das. Die wussten das, dass das dann klappt. Ja.
Ja.
Alle so von der Wahrnehmung sehr so richtig begriffen, selbst wenn du dann gleich einen Pro-Wettkampf gemacht hättest, so richtig begriffen hättest du es ja sowieso erst wirklich hinterher. Ja,
Voll.
da passiert an so einem Tag so vielen, unserem Sport nicht so nahestehenden Zuhörer oder Zuhörerin von Stronger Than You, der wird das natürlich nicht so nachvollziehen können, was wir da sagen, aber es ist tatsächlich so, wenn an einem Tag was ganz Besonderes passiert, ja, bekommst du ein Einser-Abitur. Ja, das ist, weil eben das eine relativ seltene Geschichte ist. Ja, und da ist auch dieses unsägliche Gerede von heute gibt es mehr Pro-Cards als früher, dem muss man einfach begegnen. Ja, heute gibt es auch mehr Wettkämpfe. Ja, und
Absolut.
das ist eben mal noch was anderes. Und ich finde es sehr viel wichtiger, dass sich viele Profis messen und diese Chance bekommen, sich zu qualifizieren. Und am Ende des Tages sind es trotzdem nicht so extrem viele bei einer Olympia, ja, in der Bikini-Klasse. Es ist ja nicht so viel. So viel ist es ja nicht wirklich. Ja. Wenn
Das
du, wenn,
stimmt.
ja, wenn du dir das Line-up dann anguckst. Und jetzt, wenn du jetzt so schaust, vom Mindset ist die Olympiabühne ein Ziel?
Bei mir jetzt, also es ist eine sehr gute Frage, Olaf. Ich habe die Frage erst vor wenigen Tagen gestellt bekommen. Und das ist etwas, da ja, macht man sich natürlich selber als Profiathletin viele Gedanken. Und ich hatte eine Phase letztes Jahr, 2021, in meiner ersten Profisaison, wo ich gesagt habe, ja, das ist schon das Ziel. Da habe ich mir selber so die Frage gestellt, naja, aber eigentlich muss, ich habe mir dann so gesagt, ja, eigentlich muss es ja das Ziel sein, weil du bist jetzt Profi und jetzt geht es sozusagen wieder von null los in einer anderen Liga. Und da ist das höchste Ziel, ist natürlich erstmal eine Qualifikation für Mr. Olympia. Und dann habe ich selber, also als Mensch, jeder ist da ja unterschiedlich drauf, gemerkt, irgendwie so richtig gepasst hat es zu mir gar nicht. Und mir geht es jetzt besser damit, wirklich für mich zu sagen, ähnlich wie ich das auch davor als Amateurathletin gemacht habe, dass ich für mich einfach zu den Wettkämpfen gehe und immer probiere, mich von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern. Also wieder ein noch besseres Paket für mich zu bringen. Und das Paket muss nicht immer nur die Form sein, sondern halt auch meine Präsentation, wie ich auftrete, ne, mein Posing. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das so angehe und dann quasi von der Bewertung her darf einfach alles passieren. Da geht es mir halt als Mensch viel besser mit, ne? Und das habe ich letztes Jahr so für mich rausgefunden. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass mich das mehr antreibt, sagen, ich muss und oder ich will unbedingt zum Olympia. Ich sage jetzt mal so, alles kann passieren und wenn es passiert, wäre das natürlich unfassbar schön. Und gleichzeitig freue ich mich einfach jedes Mal bei jedem Wettkampf, mich selber wieder herauszufordern oder herausgefordert zu haben durch die Prep und da wieder ein besseres Paket, eine bessere Version von mir auf die Bühne gestellt zu haben. Und ich auch da einfach dieses, das sehe, das weißt du, da 15 solche starken Mädels oben stehen und jede es verdient hat, eine Olympia-Qualifikation zu bekommen, weil jede so hart arbeitet und ich deshalb sage so, ich für mich selber habe das nicht so fix im Kopf, dass ich unbedingt zu einem Olympia will oder muss. Wenn das passiert, freue ich mich riesig und dann fühle ich mich da richtig geehrt. Und ansonsten habe ich wirklich jedes Mal das Ziel beim Wettkampf, mich selber getoppt zu haben. Ja.
Ja, du schließt es ja auch nicht konkret aus. Das ist ja wichtig.
Genau.
Ja, das ist,
Genau.
ich finde, schau mal, im Zusammenhang mit dem Mindset, wie man rangeht, finde ich ja jede Grundauslage gut. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich schließe nicht aus, aber ich schaue einfach auch, was passiert. Ich kann sowieso, ganz egal, was ich mir fest vornehme oder auch nicht, ob ich mir jetzt die konkrete Teilnahme vornehme oder nicht, Johanna, ich muss sowieso mein bestes Paket bringen, wenn ich was reißen will. Das ist immer
Stimmt.
so. Und ich habe es persönlich für mich auch nie und auch noch nie mit Athletinnen oder Athleten, bin ja in einem anderen Bereich da aktiv, aber wir haben ja Natural Olympia auch, ne, nie das Ziel an sich gesehen. Also wenn wir jetzt eine Quali hatten, wir haben jetzt zum Beispiel für kommenden November sind drei Athleten qualifiziert und mit denen werde ich auch hinfliegen nach Las Vegas zum Natural Olympia, INBA, PNBA, vom 13. bis 16. Übrigens, deine Athletin ist dafür qualifiziert, ne? Dass wir ihr das mal sagen, falls sie es noch nicht weiß.
Sehr gut, okay, ja.
Ja,
Ja.
sie ist
Ja.
dafür qualifiziert. Also auch ohne Pro-Card kann sie im Amateurbereich, da wird ja unterschieden an einem Wochenende Amateur und Profis. Finde ich auch gut. Ist mal ein guter Ansatz. Und da war jetzt aber so als so intrinsische Motivation nie dieser Wettkampf an sich. Da hatte ich auch bei den meisten, ich glaube, die sogar, ich will da unbedingt oder so. Nee, wenn das kam, war es gut und dann hat man entschieden, nimmt man es mit oder nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass das mitunter, der eine braucht vielleicht den Druck, ja, dass er sagt, ich gewinne jetzt einen Profi-Wettkampf, damit ich fahren kann. Und damit ist ja nun noch nicht alles in trockenen Tüchern. Das wissen wir beide ja auch, ja. Und dem anderen reicht es, wenn er sagt, nee, jetzt gucke ich mal, was passiert. Und ich denke, beides ist auch wirklich legitim. Und es ist ja sowieso das, was wir tun am Ende des Tages. Was passiert, wenn wir gewinnen? oder eine gute Platzierung holen, eine Belohnung für uns selber, eine Entschädigung für unser Umfeld, die natürlich auch immer ein bisschen mitgelitten haben. Aber es ist ja schon auch ein Stück weit undankbar. Da muss man auch mal ehrlich sein. So schön dieser Sport ist, den wir alle lieben, er ist halt auch undankbar. Weil es gibt ja nicht wirklich was zu gewinnen. Ne?
Ja.
Ja, also ich meine, man kann das ja hier mal erzählen. Seit du Profi geworden bist, Achtung, Ironie an, hast du dir 7 Häuser gekauft, 8 Sportwegen und dir 9 Swimmingpools gebaut. Ironie aus. Ist so, oder?
Ja, voll, Olaf, das ist auch so witzig, absolut. Also,
Ja.
weißt du, du hast dann diese Profikarte und ja, es ermächtigt dich dann in einer anderen Liga zu starten, ne? Und that's it so. Also dein Leben geht ja einfach genauso weiter. Und klar, natürlich kannst du da dann wieder viel draus machen irgendwo und ne, keine Frage. Oder du hast vielleicht dann irgendwie durch das Netzwerk erweitert sich oder du kriegst dann auf Social Media. Du musst genauso weiter Gas geben. So. Also nur wegen diesem Titel passiert im Endeffekt auch gar nichts anderes. Ne?
Nein,
Also das.
es wird dich geschäftlich auf der Ebene zum Beispiel des Coachings natürlich voranbringen, weil Leute den Erfolg sehen und natürlich zu Recht sagen, ja, von diesem Erfolg möchte ich profitieren. Sie kann es, ja, oder er kann es. Das ist für mich ja dann auch keine Frage. Aber soll ich vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass der Spaß mit dem Profi-Status im Bodybuilding ja schon in dem Moment aufhört, wo man sich die Pro-Card holt. Man muss nämlich eine Gebühr dafür bezahlen, damit man sie kriegt. Ja.
Genau, richtig. Irgendwie musst du eine
Ja.
Gebühr für zahlen, dann zahlst du ja auch klar wieder, wenn du das Jahr überstartest, auch wieder für deine Profilizenz. Ja, genau das, was du gerade meinst, ne?
Ja.
Also voll, voll. Also, und es ist auch ein, wie du, kann man auch ganz klar sagen, ein teurer Sport. Und eben du gewinnst, wenn du mal bei einem Profi-Wettkampf, wenn du mal Glück hast und in die Top 3 oder so kommst, kriegst du mal ein paar hundert Euro, aber das war's auch. Also wegen eines Preisgeldes oder wegen diesem Titel. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber da, deshalb macht, glaube ich, keiner der Athleten diesen Sport, ne? Also,
Die wenigsten, ich sag
ja.
jetzt mal so, wir beide wissen auch, dass es sicherlich so die Top 20 gibt in dem Sport hier, die auch richtig gut verdienen, dadurch durch Preisgelder und
Ja.
Werbeverträge, echte Werbeverträge, also die posten jetzt keine Affiliate-Codes, ne? Die haben echte Werbeverträge, so wie man sich das gegebenenfalls nicht in dem Volumen, aber wie man sich es gegebenenfalls von einem Fußballer oder so vorstellt. Das sind natürlich nicht die Millionen, die hier verdient werden. Und das zeigt einmal mehr, dass es eine Sache ist, die man nur mit Herzblut und absoluter Hingabe machen kann. Also fürs Geld selber, ich würde mal so ganz vorsichtig behaupten, bis auf eine Handvoll, ja, Johanna, bis auf eine
Ja.
Handvoll oder vielleicht 2 Hände voll, wenn wir die Männer mit dazu nehmen, gibt es keinen europäischen Profi, der es fürs Geld macht.
Ja.
Ja. Also
Bin ich dafür.
da gibt es nur wenige, die schon richtig gut dann damit verdienen. Das sind aber auch die absoluten Superstars der Branche. Und leider sind da selten Bikini-Athletinnen dabei. Ja, die fristen ja auch bei den großen Konkurrenzen, nehmen wir mal die Arnold Classics oder nehmen wir einen Arnold Europe Classic oder nehmen wir einen Mr. Olympia, da fristen die ja auch bei den Preisgeldern ein absolutes Schattendasein. Ich weiß nicht, was kriegt die Bikini-Siegerin? Ich glaube 15.000 US-Dollar,
Ich glaube
ne?
auch, ja.
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 Und wenn du das aufs Jahr rechnest, ja toll, das ist ja nicht mal ein Gehalt, ja. Also wie, da muss man einfach sagen, Profi-Status ist Renommee. Ein sehr gutes, weil das hat man sich hart erarbeitet und erstritten. Aber allein vom Profi sein leben können, werden die allerwenigsten. Wir haben das hier schon ganz oft gehabt. Ja, das ist so. Ja.
Definitiv, ja.
Ja.
Also es ist wirklich, wenn du es vergleichst mit anderen Sportarten, ne? Das kannst du eigentlich gar nicht so vergleichen, ja.
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 Die Johanna, die Niederlage. Was ziehst du aus einer Niederlage?
Generell aus einer Niederlage.
Ja, also
Also.
es ist ja, es geht ja, es gibt so eine schöne Dokumentation, Entschuldigung, dass ich nochmal dich da jetzt kurz
Ja.
überfahre, es gibt so eine schöne Dokumentation bei Netflix und die heißt Die Kunst des Verlierens. Kann ich mir nur empfehlen, ich hatte die mal in meinen Doku- und Buchempfehlungen drin. Und da geht es immer so um extreme Fälle, ja, was man
Ja,
daraus zieht.
voll. Voll cool, muss ich mir echt mal anschauen, das würde mich voll interessieren. Also ich finde, ja, Niederlagen, das gehört ja dazu und daraus nehmen wir, zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, aber eigentlich deutlich, deutlich mehr draus mit. Ich meine, das muss ich irgendwo immer die Waage halten, wenn du jetzt nur Niederlagen hast und so, das ist schon auch sehr, sehr ermüdend und anstrengend natürlich, da dann auch weiter voranzuschreiten, ne? Aber ich finde, das macht halt auch wirklich, ich sage jetzt einfach mal generell einen Gewinner aus, wenn du trotzdem einfach weitermachst, ne? Und deiner Linie treu bleibst oder dem Weg, den du für dich eben dir vorgenommen hast und weiter an deinen Zielen arbeitest. Und ich finde, so Niederlagen, die machen einen Menschen einfach nur stärker. Und da ist halt wichtig, nicht unten zu bleiben, ne? Wie man so schön sagt, nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen, so schnell als möglich und weitermachen so. Und ich finde auch da passt immer wieder, das Leben ist halt einfach nicht linear und es geht immer hoch und runter. Und es ist ja wie bei allem so. Also es gibt einfach nicht nur Sonne, es ist ganz, ganz normal, ne? Ohne Regen, auch keine Blume und so weiter. Also da gibt es ja zig schöne Beispiele. Und von dem her, ja, generell jetzt, um bei der Niederlage zu bleiben, ich finde, es macht einen immer wieder stärker, durch so einen Sturz, durchzugehen und daraus auf jeden Fall was mitzunehmen für sich. Und ich sage mal, es macht einen robuster, genauso wie mich Niederlagen immer sehr viel robuster gemacht haben und sehr viel zäher. Also ich bin sowieso ein, man sagt mir gerne nach, ein zähes Stück Leder. Und ja, das habe ich, glaube ich, schon, weil ich da einfach auch natürlich, wenn ich jetzt meine Reise im Bodybuilding angucke, von dem Jahr 2015 an bis jetzt 2022, also Situationen hatte, und das mag man ja immer nicht so glauben, weil auf Social Media, klar, zeigt man da gerne einfach die Sachen, die gut funktionieren und dass alles läuft. Und jetzt vor allem so 7 Jahre später als Profiathletin, ne, guckt ja keiner mehr gerade auf die Situationen, wo ich selber vielleicht eine Niederlage für mich verzeichnet habe. Und es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es da sehr, sehr viele gab und auch sehr wettkampftechnisch will ich jetzt einfach mal sagen, die ersten Jahre bei mir, also ich habe da jetzt nie irgendwie die Top 3 Platzierungen immer gemacht, sondern es hat halt angefangen als Bikini-Athletin bei einer fränkischen Meisterschaft. Da waren damals knapp 40 Mädels in der Klasse und da ging es dann immer so in Eliminationsrunden und dann war wirklich das Höchste, ich war so happy, wo ich mal in den Top 15 gekommen bin, ne? Und sonst bin ich oft einfach schon bei der ersten Eliminationsrunde rausgeflogen. Und ja, das waren dann schon gefühlt auch Niederlagen für mich, ne? Und gleichzeitig dachte ich mir, gut, du musst einfach weitermachen, du musst halt weiterarbeiten, so. Das ist ein Prozess. Du musst diesem Prozess vertrauen. Und das, was ich schon immer wusste bei mir selber als Mensch, dass wenn ich was will, dass ich da eben ultra zäh bin und einen unfassbar langen Atem habe und eine sehr lange Ausdauer. Und es Eigenschaften sind für den Sport, das wusste ich, die mir da sehr zugutekommen. Und das, also jetzt habe ich voll ausgeholt, ne? Aber auf jeden
Du
Fall.
solltest
Und
du, solltest du, ja.
genau, also das macht einen einfach nur stärker und bereitet einen einfach auch gut vor für das, was im Leben kommt, weil ich bin davon überzeugt, es werden, auch wenn man jetzt eine tolle Phase im Leben hat und vieles läuft und alles läuft, weil es ist ganz normal. Das Leben besteht einfach aus unterschiedlichen Phasen und es werden immer wieder, ich meine, herausfordernde Situationen kommen, vielleicht auch Niederlagen, weil es einfach dazugehört irgendwo und dann läuft was nicht so, wie man sich's vorstellt und man selber definiert das vielleicht dann auch als Niederlage. Ist ja auch immer wieder eine Sache, ne? Was definiert man jetzt als Niederlage für sich? Und ich sage immer, wenn du was draus mitnimmst, dann ist es Gold wert und du kannst es dann fürs nächste Mal in dieser Situation oder schon präventiv anwenden. Also ich sehe Niederlagen überhaupt nicht als etwas Schlechtes an. So, mich haben die auf jeden Fall sehr wachsen lassen als Mensch, als Sportlerin. Und generell sage ich sehr gerne, dass mich dieser Bodybuilding-Sport und also wirklich geprägt hat. Also ich wüsste nicht, klar, ich weiß es ja auch nicht, aber wenn ich jetzt diesen Sport so nicht gelebt hätte, ne, und diesen Weg gegangen wäre seit 7 Jahren, wo ich dann jetzt wäre, aber mir hat dieser Sport, also mich hat es geprägt und wirklich mir sehr, sehr viel für mein Leben und als Mensch auch zurückgegeben, ne? Auch wenn es teilweise schon tough war, so, ja.
Ja, aber das ist es immer. Also, jetzt, jeder weiß, dass ich mich sonst immer vernünftig und gewählt ausdrücke, aber der Schlag in die Fresse gehört nun mal einfach dazu. Ne? Ich sage sag immer, so eine, die erste Niederlage ist zum Wachwerden, ja? Die zweite, weil du es immer noch nicht verstanden hast, und die dritte, weil du nicht hart genug arbeitest. Ne? Ja. Und das kann man natürlich auch tauschen, und das trifft es natürlich nicht im Kern. Aber das lässt sich, wie du es halt auch sagst, auf alle Bereiche ausdehnen. Ich erlebe ja auch speziell in unserem Sport immer wieder Menschen, die ja auch in ihrem normalen Berufsleben über sich hinauswachsen. Sind ja nicht alle Coach wie wir, ja. Und die gehen ja auch noch normalen Berufen nach und sind Amateursportler. Und das ist schon sehr interessant, was die dann auch sagen, was sie fürs Leben mitnehmen. Und eine Niederlage ist ja auch immer ein Erwerben von Resilienz. Die Frage ist eben auch wirklich, wie jeder damit umgeht. Ja, also es ist schon auch ein Standardwerk zu sagen, es macht einen stärker. Es gehört aber auch dazu, eine Niederlage im vernünftigen Maße, nach meiner Auffassung, gerade wenn man älter wird, zu analysieren. Also schon auch sagen, woran hat es gelegen. Damit meine ich jetzt nicht nur den Sport. Ne? Das können auch berufliche, geschäftliche Dinge sein. Ja, tiefe Einschnitte, ja, Zäsuren. Und das sollte man zwar nicht zu Tode, aber man sollte es analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen vor allen Dingen ziehen. Ja, das ist jetzt mal so vielleicht auch so ein Brevier, was wir unseren Hörern hier mitnehmen können. Ja, also klar macht das Stärke, aber wie komme ich zu der Stärke? Indem ich analysiere, indem ich die notwendigen Schlussfolgerungen ziehe und dann Anpassungen vornehme. Oder was würdest du noch ergänzen, oder sagst du, das passt?
Ja, stimmt, hast du voll recht. Also dieses Stärkerwerden, das ist im Endeffekt so dieses eher Oberflächliche, ne, was dann da draußen resultiert. Aber dass du dann was wirklich die Stärke auch hast, ne? Klar, wie du sagst, du musst es analysieren, definitiv. Und ich denke, also wahrscheinlich, oder wie würdest du sagen, hängt es schon damit zusammen, wie wenn du jetzt sagst, da habe ich einen Fehler gemacht. So bei dem Fehler ist ja auch vielleicht etwas Kleines, was passieren kann. Auch da denke ich, ist einfach wichtig zu analysieren, zu reflektieren, überhaupt erstmal zu erkennen, dass es einer war, ne? Und dann was draus mitzunehmen, damit man dann einfach dann beim nächsten Mal oder halt anders agiert, sage ich jetzt mal, ne?
Ja. Uns dann abhakt, aber auch uns dann abhakt. Das ist wichtig. Also man muss eben, wenn wir es jetzt mal auf unseren Sport beziehen, muss man mit einer für einen persönlich vielleicht nicht ganz so fairen Jury-Entscheidung auch klarkommen. Dem unterwirft man sich. Du hast es vorhin gesagt, das muss man auch abhaken. Ja, das muss dir klar sein. Hier geht es nicht um Längen, Weiten, Gewichte oder Zeiten in unserem Sport. Da gibt es keine klare Entscheidung wie den Knockout im Boxsport oder im Kampfsport. Den gibt es hier nicht. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Da muss man klar kommen, und da braucht man ein ganz, ganz spezielles Mindset zu diesem Thema. Ja, ja, und du hast es ja letztendlich auch gezeigt, was es bedeutet, dass man daraus lernt und überwindet. Ich denke, jemand, der stetig damit zu tun hat, auch so wie wir, der analysiert das sowieso schon sehr viel gründlicher und setzt sich jetzt nicht hin und sagt, ach Herrgott, jetzt ist schon wieder eine Niederlage gewesen, sondern setzt sich halt hin und denkt, okay, an was hat es gelegen? Da wird das gar nicht mehr thematisiert, da ist das schon klar. Ja, und das ist ja auch das Weitergehen zum nächsten Hinsetzen. Wenn es mal schmerzhaft ist, muss man es auch reinfühlen und annehmen. Ja, man muss auch mal einen emotionalen oder gegebenenfalls auch einen physischen Schmerz annehmen können. Und dann ist das wieder eine ganz, ganz andere Konstellation auch.
Also ich denke auch, wenn man so überlegt, generell bei sehr erfolgreichen Menschen und bei Erfolg, ne, dass wie oft da doch was sehr Schmerzhaftes, wie du sagst, ne, zugrunde liegt. Also ganz oft Situationen, Niederlagen, ja, wo die Leute wirklich derart Schmerzen erlebt haben, ob kurzfristig oder wirklich langfristig, und daraus aber dann wirklich eine krasse Energie auch entwickelt haben und noch wieder nach vorne geguckt haben, ne, zum Glück sich da eben ihre Schlussfolgerungen rausgezogen haben und was Großes draus entstanden ist. Also das mache ich zum Beispiel schon auch gerne, dass ich immer mal so Biografien von erfolgreichen Sportlern, Menschen lese oder mir anhöre, ne? Und da ist es ja wirklich, also wenn man da so guckt auf dem Weg, da sind ja dann echt Niederlagen oder Steine im Weg, eine Hürde nach der nächsten so und oder auch Dinge, die eben nicht funktioniert haben, ne? Und die Leute haben aber daraus immer was mitgenommen und das
Ja,
finde
was
ich
die
so
geübt
wertvoll.
haben, ja,
Ja.
was die auch geübt haben. Das ist, für viele sieht es dann so aus, als ob das mit einer immensen Leichtigkeit gemacht wird, aber die Leichtigkeit kommt durch Üben. Das ist, und
Voll.
diese Beispiele gibt es ja nicht nur in unserem Bereich, würde ich mal sagen, den Begriff Sport nehmen. Ich hatte mit Marc Maslow auch über solche Sachen gesprochen, Thema Mindset, als ich bei ihm zu Gast war im Fitness mit Marc Podcast. Und da ging es eben auch darum, von was für Menschen kann man lernen, ja. Und ich habe da, bei mir ist es auch interessanterweise, weil du das ansprichst mit Biografien, ich hatte da so stellvertretend ein paar Sachen gesagt, ganz interessant sind, also wenn es um Persönlichkeiten geht, da kann ich nur empfehlen, mal die Biografie über Mustafa Kemal, über Atatürk, dem Vater aller Türken, den türkischen Staatsgründer mal zu lesen. Ja. Der in den 20er Jahren das Osmanische Reich praktisch ja, beendet hat und dann eine türkische Republik errichtet hat, säkularisiert, mit einer laizistischen Einstellung, also ein Land, was grundlegend durchs Sultanat und eben auch dem Islam als Tagespolitik bestimmt war. Das ist eines der wenigen Länder, auch immer noch, wo die Menschen überwiegend islamischen Glaubens sind, wo das eben nicht Staatspolitik ist und die Scharia nicht gilt und das geht auf ihn zurück. Also der ist schon sehr interessant und die Biografie von Steve Jobs ist sehr interessant. Ja. Oder wenn auch sehr traurig und schwere Kost, schwer zu lesen, Viktor Frankl kann ich empfehlen. Der Sinn des Lebens ist aber eine Autobiografie. Und da geht er auf seine Erfahrung ein ganz interessantes Thema ganz interessant zum Thema Resilienz und Existenzialismus. Auf seine Erfahrung ein, die er im Vernichtungslager, als Überlebender eines Vernichtungslagers, im Holocaust gesammelt hat und wie dann sein Leben weiterging, wie er eben auch damit gelebt hat und wie sich das verändert hat. Aber nicht von der Position des Klagenden, sondern eher von dem, der das Schicksal annimmt. Und ich glaube, das sind auch gute Beispiele. Ja, das sind auch wirklich gute Beispiele, die man für solche Fälle annehmen kann. Und auch wenn man im Hier und Jetzt lebt, sind solche Sachen sehr hilfreich. Ja.
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 Ja, voll. Also ich finde auch generell dann da einfach wieder so, so wichtig, dass man es schafft, eben nach vorne zu blicken, ne? Es halt anzunehmen und
Ja.
dann nach vorne zu
Nimm's
gucken, ja.
genau, nimm's an und blick nach vorn. Ja, dann kann dir nichts passieren, hat mein Vater schon immer gesagt. Er hat
Voll,
immer gesagt,
voll.
wenn du es annimmst, also der, und von ihm stammt auch der Satz, den ich gerne immer wieder verwende, hat gesagt, du wirst sowieso erst ernsthaft begreifen, zu was du in der Lage bist, wenn du dich einmal in deinem Leben gegen dein Schicksal stemmen musstest.
Der ist sehr gut, ja.
Ja. Dann wirst du es begreifen, aber dann musst du dich eben auch wirklich dagegen stemmen. Ja, wirklich
Ja.
gegen, mal gegen eine Sache, so hart du nur kannst, kämpfen und da gegebenenfalls auch die Schläge einstecken. Ja.
Ja.
Und das Leben ist ja, was das angeht, nun in beide Richtungen großzügig, mit der Vergabe von Glück, aber auch mit der Vergabe von Lektionen, so will ich es mal
Ja,
nennen. Ja.
stimmt,
Von
stimmt.
Lektion, es ist freigebig in jede Richtung. Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, das lassen wir mal heute so stehen. Ich glaube,
Voll.
wir treffen uns noch mal. Es war jetzt gerade so schön, dass ich das, was wir hier gesagt haben, gar nicht noch mit was anderem fortsetzen möchte. Wir treffen uns noch mal. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You dich gerne noch mal hören wollen.
Voll
Ja.
gerne. Also es war richtig, richtig schön. Toll, dass ich da so ein bisschen jetzt aus meiner Journey berichten durfte. Und ja, man merkt, es ist wirklich doch alles auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr bedeutend für mich natürlich, ne? Und natürlich jetzt auch, dass ich das Ganze nicht nur als Athletin, sondern eben auch weitergeben darf, so. Und ach ja, einfach richtig schön. Da bin ich einfach gerade sehr, sehr happy mit.
Ja,
Ja.
da können wir dann in der Episode 2 über Johanna Dörr, mit Johanna Dörr dann sprechen, auch mal über dieses Thema Coaching. Das weiß ich, das interessiert auch sehr, sehr viele. Nichtsdestotrotz, ihr könnt die Johanna bei Instagram erreichen, wenn ihr Coaching-Anfragen habt. Sehr, sehr gerne. Dort ist sie. Ich hoffe, ich sage alle I's richtig. Mit Johanni es sind zwei oder drei I's.
Drei, genau.
Drei, gell? So, sorry, ja, also mit drei I's, da kann man dich sehr, sehr gut kontaktieren. Hast du eine Website oder eine
Ja,
E-Mail-Adresse, die du noch nennen möchtest?
genau, die Website findet ihr auch auf meiner Seite von Instagram, joybyjohanni.de. Genau, da findet ihr die Seite. Also gern mal vorbeigucken oder den Podcast einfach mal reinhören. Oder wie
Genau.
Olaf sagt, durchhören.
Genau, durchhören. Beauties and Beasts, ganz, ganz klare Empfehlung geht raus, auch von meiner Seite. Also,
Vielen
könnt
Dank.
davon ausgehen, wenn ich ihn regelmäßig höre, muss er in Ordnung sein, sonst würde ich keine Werbung dafür machen. Und wenn euch die Episode gefallen hat mit Johanna Dörr, lasst sehr, sehr gerne euer Feedback da. Ihr könnt natürlich auch jederzeit für Runde 2, die quasi jetzt schon beschlossene Sache ist, würde ich sagen, oder ich hole mir nochmal dein Ja ab.
Sehr gerne, sehr, sehr
Ja,
gerne.
da könnt ihr auch Fragen schon bereits bei mir hinterlegen. Macht ihr entweder bei olafmann.sty für Stronger Than You bei Instagram oder personal-trainer@gmx.eu und natürlich auch sehr gerne über WhatsApp 0173 7739 230. Abonniert uns, lasst ein Like da, konstruktive Kritik, Feedback erwünscht. Johanna, ich wünsche dir einen schönen Abend und sage
Voll
herzlichen
schön.
Dank, dass du Gast warst. Ja,
Ich danke. Vielen Dank. Bis dann.
bis dann. Ja. Und am Ende der Folge sei noch mal auf die Keynote in der Episodenbeschreibung verwiesen. Dort findet ihr ganz, ganz wunderbar den Zugang zum aktuellen Human Based Nutrition Supplement Shop und exklusiv den Stronger Than You Code. Könnt ihr dort auch lesen, aber schaut dort einfach mal rein. Erinnere an das an die Eingangswerbung nach dem Intro. Da war heute Whey, Diet Whey Protein dabei. Ja, an alle Hörerinnen und Hörer einen schönen Tag noch. Bis bald, euer Olaf.